Heute geht es weiter in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 15. Die Verse 1 bis 35 sind der Predigttext. Und ich würde einfach gerne noch mal kurz beten, ihr könnt aber gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, danke, dass du auch jetzt da bist, dass du uns helfen kannst, uns auf dein Wort zu konzentrieren, dass wir was mitnehmen, ja, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen erreichst und ja, dass es einfach zum Segen ist für die Gemeinde, für jeden Einzelnen, aber auch für unsere Umgebung. Amen. Ich lese zunächst den Text vor, Apostelgeschichte 15, Vers 1 bis 35. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Weise Moses, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Da sich nun ein Aufruhr erhob und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Wortwechsel mit ihnen hatten, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Frage nach Jerusalem zu den Aposteln und Ältesten hinaufgingen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und reisten durch Phönizien und Samarien und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen und machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde und von den Ältesten und von den Aposteln und von den Ältesten empfangen. Und sie berichteten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Da traten einige von der Sekte der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und Ältesten zusammen, um über die Sache zu beraten. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sagte zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter uns bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Nationen das Wort des Evangeliums hören und glauben sollen. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, genau wie uns. Und er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er ihre Herzen durch den Glauben reinigte. Was versucht ihr denn nun Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Wir aber glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet zu werden, genauso wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Nationen. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nationen besucht hat, um sich aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu nehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Danach werde ich wiederkommen und werde die Hütte Davids wieder bauen, die zerfallen ist. Und ihre Trümmer werde ich wieder bauen und werde sie aufrichten, damit die übrigen Menschen nach dem Herrn fragen. Dazu alle Nationen, über die mein Name genannt ist, sagt der Herr, der das alles tut. Gott sind alle seine Werke bekannt von Anfang der Welt an. Darum urteile ich, dass man denen, die sich aus den Nationen zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen schreibe, dass sie sich von Verunreinigung der Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird an jedem Sabbat in der Synagoge gelesen. Da schien es den Aposteln und Ältesten mit der ganzen Gemeinde gut, aus ihrer Mitte Männer zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Zunamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie schrieben durch ihre Hand, wir, die Apostel und Ältesten und Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Nationen, die in Antiochia und Syrien und Zilizien sind. Weil wir gehört haben, dass einige, die von uns ausgegangen sind, euch mit Lehren verwirrt und eure Seelen beunruhigt haben und sagen, ihr sollt euch beschneiden lassen und das Gesetz halten, denen wir keinen Auftrag gegeben haben, schien es uns in Einmütigkeit gut, Männer zu erwählen und zu euch zu senden, mit unseren geliebten Barnabas und Paulus, den Männern, die ihr Leben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus hingegeben haben. So haben wir Judas und Silas gesandt, die auch mit Worten dasselbe berichten werden. Denn es schien dem Heiligen Geist und uns gut, euch keine weitere Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Punkte, dass ihr euch vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht enthaltet. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl. Nachdem diese nun entlassen worden waren, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Menge und übergaben den Brief. Als sie ihn gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Judas und Silas aber, die auch selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln entlassen. Silas hielt es für gut, dort zu bleiben. Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Soweit der Bibeltext. Kurz zur Einordnung, dieses Kapitel, das ist die Zeit letztendlich zwischen der ersten und zweiten Missionsreise des Apostels Paulus, und es spielt letztendlich hauptsächlich in Antiochia. Antiochia, ich weiß nicht, geht das hier, kann man das eventuell vorne zeigen? Ich habe das nämlich nur... Geht nicht. Okay, macht nichts. Also es ist letztendlich nur eine Karte, wo man sieht, wo letztendlich Antiochia liegt, damit man das ein bisschen einordnen kann. Ich beschreibe es, es ist in der heutigen Türkei, und der Ort heißt jetzt nicht mehr Antiochia, sondern Antakya, oder die Region wird bezeichnet Hatay. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ist auf jeden Fall nördlich von Syrien und ist letztendlich eben in dem Süden der Türkei. Und der Apostel Paulus und der Barnabas, die waren auf der ersten Missionsreise unterwegs und wurden losgeschickt. In Kapitel 13 haben wir das gelesen, da steht in Vers 2 und 3, als sie dem Herrn dienten und fasteten, sagte der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zum Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie gehen. Da waren sie losgegangen, erste Missionsreise, und am Ende von Kapitel 14, das hatten wir letzte Woche gehört und gelesen, da kamen Paulus und Barnabas jetzt wieder zurück. Da steht in Kapitel 14, Vers 26, von dort segelten sie, also von Antalya, das ist auch in der Türkei, das ist das heutige Antalya, mehr im Westen, von dort segelten sie mit dem Schiff nach Antiochia, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zum Werk, das sie ausgerichtet hatten. Und dann steht in Vers 28 von Kapitel 14, sie blieben aber dort eine geraume Zeit bei den Jüngern. Also da waren sie jetzt eine Zeit lang in Antiochia, und jetzt kommen neue Herausforderungen. Kapitel 15, wir haben es gelesen im ersten Vers, und da kommen wir auch gleich zu dem ersten Punkt. Ich habe drei Punkte heute für die Predigt, die ich euch kurz schon mal nenne. Der erste ist, deine Erziehung und Vergangenheit hat Auswirkungen auf deine persönliche Theologie. Der zweite Punkt, biblische Lehre oder Wissen aus Gottes Wort ist die Basis für die Gemeinde im Umgang mit Konflikten und Streit. Und der dritte Punkt, Kommunikation. Warum Wortwechsel nicht immer schlecht sein muss. Erster Punkt, deine Erziehung und Vergangenheit hat Auswirkungen auf deine persönliche Theologie. Was war da los in Antiochia? Da kamen Menschen, wohl aus der Gemeinde in Jerusalem, zumindest aus Judäa, wie in Vers 1 steht, die sich berufen fühlten, ihre jüdische Kultur und Lebensauffassung auch in die heidnische Region von Antiochia, Syrien und Zilizien zu verbreiten. Es gibt keine Info dazu, warum sie das taten. Wir haben nur gelesen, dass die Gemeinde in Jerusalem sich davon distanziert und beschreibt in dem Brief, dass sie nicht den Auftrag gegeben haben, sie loszuschicken. Das steht in Vers 24, haben wir gelesen, weil wir gehört haben, dass einige, die von uns ausgegangen sind, euch mit Lehren verwirrt und eure Seelen beunruhigt haben und sagen, ihr sollt euch beschneiden lassen und das Gesetz halten, denen wir keinen Auftrag gegeben haben. Also sie hatten nicht den Auftrag von der Gemeinde in Jerusalem. Aber diese Juden, die hatten eine spezielle Vorstellung davon, wie das christliche Leben zu praktizieren ist. Und das passte so überhaupt nicht zu dem, was sie jetzt von den Heidenchristen da in Antiochien gehört hatten. Also machten sie sich an die Arbeit, stapften los, circa 700 Kilometer von Jerusalem in die Provinz ab nach Antiochia. Mit welchem Erfolg? Aufruhr, Streit, Wortwechsel. Wir wissen nichts über die Motive dieser Christen aus Judäa. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass sie nicht primär schlechte Motive oder Absichten hatten. Wobei in Galater 2, wenn man das die Parallelstelle dazu, da kommen wir später noch drauf, vermuten kann, dass sie vielleicht sogar auch nicht so gute Absichten hatten. Aber sie hatten eine jüdische Vergangenheit und viele gute Traditionen. Vielleicht waren sie selbst auch ein Teil von diesen 3000 Menschen, die in Apostelgeschichte 2 beschrieben sind. Also es heißt, Apostelgeschichte 2, Vers 41, die nun sein Wort gerne aufnahmen, wurden getauft. Und an dem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugetan. Vielleicht waren sie welche von denen. Sie glaubten an den Herrn Jesus Christus. Und doch waren sie weiterhin Juden und behielten ihre Traditionen bei. Sie waren Neugeborene. Und trotzdem war die Vergangenheit nicht ausgelöscht. Ja, gute Traditionen und Gebräuche sind ja auch ehrenwert und nicht zu verachten. Aber hier in unserem Text sieht man in dem ersten Vers, dass sie über das Ziel hinausschossen und eine gravierend falsche Lehre vertraten. An der Stelle gleich die Anwendung für dich und mich. Auch wenn wir als Wiedergeborene eine von Gott neu geschaffene Kreatur sind, so haben wir genauso noch unsere Vergangenheit im Gepäck. Das, was wir einmal gelernt haben, was uns in der Kindheit geprägt hat, was in unserer Vergangenheit uns geprägt hat und uns geformt hat, das ist bei der Bekehrung nicht einfach ausgelöscht. Sowohl die Sünden und schlechten Taten und Gedanken, aber auch die guten oder weniger guten Traditionen und Rituale haben uns beeinflusst und werden uns auch weiterhin beeinflussen im Denken und Handeln. Damit ihr mich nicht falsch versteht, Gott hat uns von Sünde befreit. Und von dem Fluch der Sünde sind wir befreit. Und sicherlich kann der ein oder andere in gewissen Bereichen persönlich Zeugnis geben davon, wie er frei geworden ist von Dingen, die ihn wirklich überhaupt nicht mehr beschäftigen und belasten. Vielleicht Dinge wie Süchte oder Dinge, die einen einfach so eingenommen haben, egal ob Alkohol, Drogen, Spielsucht, Konsumsucht, egal was es ist. Und Gott sei Dank ist das ad acta gelegt und beschäftigt uns in der Form nicht mehr. Aber mit unserer Bekehrung ist nicht automatisch unser Gedächtnis gelöscht. Und diese Ereignisse, ja, die kommen auch in unserem Leben immer wieder vor, beziehungsweise Dinge, die uns da einfach auch prägen. Und so ist es so, dass die Erinnerungen und Vergangenheit, die wir erlebt haben, auch unsere Theologie, unsere Auffassung vom christlichen Leben mitprägen. Was du in deinem Christsein im praktischen Leben als wichtig oder weniger wichtig oder vielleicht unwichtig einstufst, hat auch mit deiner Prägung und Vorgeschichte zu tun. Wenn du vielleicht Katholik warst und dich bekehrst, siehst du vielleicht manche Dinge in der katholischen Kirche gravierend anders als jemand, der sich bekehrt hat, nicht als Katholik. Oder wenn du früher Alkoholiker warst, siehst du und davon einfach komplett frei bist und durch Gottes Gnade nie wieder damit Probleme bekommst, Siehst du aber vielleicht trotzdem den Umgang mit Alkohol als Christ ganz anders als jemand, der da nie ein Problem mit hatte? Und das ist grundsätzlich ja nicht schlimm, aber wir müssen uns das bewusst machen, dass wir da unterschiedliche Prägungen haben und die auch behalten werden. Und das hilft uns einerseits, uns gegenseitig zu verstehen, andererseits aber auch, uns gegenseitig zu helfen oder auch Prägungen richtig einzustufen, dass eben manches, was unsere Theologie betrifft, was unser Wissen und auch unser Verständnis von christlichem Leben, dass das teilweise eben nicht biblisch fundiert ist, sondern auch aus einer Prägung heraus manchmal kommt. Und so stehen genauso wie die Christen damals, die aus Judäa kamen und diese Irrlehre verbreitet haben, ihr müsst euch jetzt auch noch beschneiden lassen, so stehen wir genauso in der Gefahr, dass wir unsere Theologie anderen überstülpen, obwohl wir weder das Recht dazu haben, noch irgendjemand damit einen Gefallen tun. Ja, im Gegenteil, so wie im heutigen Text, die haben nicht einen Gefallen getan, sondern sie haben zu Streit geführt, zu Aufruhr geführt, Verunsicherung. Das heißt, es besteht vermutlich bei dir, genauso wie bei mir, immer wieder die Gefahr, Dinge in den Vordergrund zu rücken, die eher nur mit unserer Interpretation von Gottes Wort zu tun haben, die wir für uns als wichtig und bindend empfinden, aber eben doch nur ergänzende Interpretationen sind, die mehr sind als nur das, was die Bibel lehrt. Und auch wenn wir manchmal meinen, es nur schwer oder gar nicht ertragen zu können, dass jemand da anders zu stehen kann, sind unsere Interpretationen und Theologien, weil sie eben von Gedanken und Prägungen erlebter Vergangenheit und Erziehung und Tradition geprägt und gefärbt sind, nicht zwingend deckungsgleich mit denen unserer Geschwister. Grundsätzlich sollte jedoch die Hauptquelle unserer Theologie und unsere Informationsquelle für Fragen, was das Leben als Christ bedeutet, die Bibel sein. Aber so wie bei den Christen aus Judäa sind auch bei uns sehr viele Einflussfaktoren von außerhalb der Bibel vorhanden. Ich persönlich bin sehr dankbar, dass ich an einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, aber das hat keineswegs automatisch dazu geführt, dass ich automatisch ausschließlich von Gottes Wort geprägt bin. Das wäre schön. Wenn alles, was ich über die christliche Lehre und das Leben als Christ gelernt habe, wenn das alles nur rein aus der Bibel käme. Aber dem ist nicht so. Und das ist auch normal, denke ich. Vieles ist Prägung durch meine Eltern, durch die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Manches habe ich dann mehr oder weniger nur passiv gelernt oder einfach mal gehört und vielleicht auch schnell wieder vergessen. Vieles habe ich selten oder vielleicht gar nicht richtig konsequent anhand von eigenem Bibelstudium nachgeprüft. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir alle, jeder und alles immer einzeln, was wir hören in der Gemeinde, am Wort Gottes prüfen müssen und das ganz kritisch beurteilen, ob das auch wirklich dem Bibelwort entspricht. Natürlich dürfen wir uns darauf verlassen und vertrauen, dass wir alle bemüht sind, bibeltreu hier zu lehren und auch uns zu ermuntern und in den Dingen, die hier als Aussagen und als Empfehlungen fürs tägliche Leben als Christ getan werden und ausgesagt werden, dass die biblisch fundiert sind. Das dürfen wir auch einfach so annehmen. Aber doch besteht schnell die Gefahr, faul zu werden und lieber die anderen forschen zu lassen. Sollen die mal nachschauen, ob das vielleicht wirklich so in der Bibel steht, und dann können die mir das ja gern mal zusammenfassen. Das gilt für Vorbereitungen für die Predigt, für Kinderstunde, für Hauskreis. Wie machen wir das? Liest du als Vorbereitung Bibeltext oder erstmal einen Kommentar? Mal schauen, was andere dazu gesagt haben. Übernimmst du Argumente und Beurteilungen von irgendwelchen menschlichen Aussagen? Das bedeutet, wir sollten uns auch immer wieder hinterfragen, wenn wir anderen Empfehlungen geben für ihr Leben oder wenn wir predigen oder wenn wir kritisieren oder wenn wir etwas zu einem Verhalten von Menschen sagen, dann sollten wir uns prüfen, aus welchen Motiven wir handeln. Woher kommen unsere Gedanken? Sind unsere Äußerungen und Begründungen anhand der Bibel geprüft und nachzuvollziehen oder eher weniger? Dieses Problem, sich nicht nur von Dingen beeinflussen und leiten zu lassen, die aus dem Wort Gottes kommen, sondern vielmehr mit Tradition, Gesetzlichkeit und menschlichem Fachsimpel zu tun haben, kennen wir alle. Aber auch bei den Aposteln, Ältesten und Propheten damals war das nicht anders. Der Apostel Petrus, der trifft in Vers 7 bis 11 vom Heiligen Geist geleitet eine entscheidende Aussage. Das haben wir gelesen. Und diese Aussage hat so eine Autorität vom Heiligen Geist getrieben, dass die ganze Menge stillschweigt. Und dieser vom Geist geleitete Apostel, ja, wo wir denken, wow, der hat eine Autorität. Aber wir lesen in Galater 2 von diesem Apostel Petrus oder über diesen Apostel Petrus, das ist, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber in Galater 2 ist diese Situation beschrieben, wo letztendlich Paulus und Barnabas nach Jerusalem reisen und dort in der Gemeinde eben diesen Konflikt und diese Situation erleben. Galater 2 lese ich dazu. Nur eine Stelle, die jetzt den Petrus nämlich betrifft. Da schreibt der Paulus, also dass der Petrus auch nach Antiochia kam. Und da steht in Galater 2, Vers 11, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er im Unrecht war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit denen aus den Nationen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heuchelei angesteckt wurde. Als ich aber sah, dass sie ihr Leben nicht aufrichtig führten nach der Wahrheit des Evangeliums, sagte ich zu Petrus öffentlich vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben? Also die Situation der Petrus, der genau hier in Jerusalem in dieser Streitfrage und in dieser kritischen Situation aufsteht und klares Wort spricht in der Autorität, geleitet vom Heiligen Geist, auch der tappt genau in die gleiche Falle oder in das Problem, dass er beeinflusst wird von seiner Vergangenheit als Jude, fürchtet sich auch vor den jüdischen Mitchristen, oh, wie stehe ich vor denen da, und fängt an zu heucheln. Das heißt, wir haben prominente Mitstreiter, die genauso leben und erleben wie wir, aber die letztendlich ja genauso geprägt sind, auch von ihrer Vergangenheit. Und so gilt es, dass wir uns immer wieder neu bewusst machen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, dass es wichtig ist, biblische Lehre zu haben, biblisch fundiertes Wissen zu haben. Und diesen Punkt mache ich ganz kurz. Zweiter Punkt, biblische Lehre, Wissen aus Gottes Wort, ist Grundlage für jeden einzelnen Christen, aber auch für die Gemeinde im Hinblick auf Umgang mit Konflikten und Streit. Diese Situation hier in Antiochia, wie wir gelesen haben, mit diesem Streit, dem Wortwechsel, wurde von der Gemeinde nach Jerusalem weitergereicht. Also die Antiochia haben Paulus und Barnabas mit ein paar anderen zusammen nach Jerusalem geschickt, klärt das mal in Jerusalem. Dadurch hat diese Streitfrage sicherlich sich eher noch vergrößert oder zumindest ja, wurde das ganze Problem jetzt in Jerusalem weitergewälzt. Und das haben wir gelesen, es entstand auch in Jerusalem ein nicht geringer Wortwechsel bei den Ältesten und Aposteln. Die ganze Situation scheint eskaliert zu sein. Und wie kommt es da jetzt zu einer Lösung? Indem einer, in dem Fall der Jakobus, aus der Schrift zitiert und eine passende Stelle kennt, weiß, wo sie steht und in der Lage ist, sie auf die aktuelle Situation anzuwenden. Der Jakobus zitiert aus Amos und kann diese Stelle auf diese Situation anwenden. In 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 steht, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Ich lese das nochmal aus einer anderen Übersetzung. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich denke, dieser Text spricht für sich selbst, und wenn wir das glauben, weil es auch das Gottes Wort ist, ja, dann will ich da nichts weiter hinzufügen und einfach nur Mut machen, die Bibel zu lesen, sie ernst zu nehmen und darin zu forschen und das für unser Leben anzuwenden. Kommen wir zum dritten Punkt, Kommunikation. Warum Wortwechsel nicht immer schlecht ist. In dem heutigen Text kommt dieser Aufruhr am Anfang und ein nicht geringer Wortwechsel steht in meiner Übersetzung. Anders gesagt, es gab richtig Stress, richtig Streit. Vor ein paar Sonntagen, da hat uns der Lukas Bernhard aus 2. Timotheus etwas zitiert, und da haben wir gehört in 2. Timotheus 2, Vers 24, ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern freundlich gegen alle sein, fähig zu lehren und Böses zu ertragen. Aha, und was ist das hier? Das ist doch Streit. Und dann auch in Jerusalem gab es einen nicht geringen Wortwechsel. Wie passt das zusammen? Die Antwort steht in dem Vers, den ich jetzt vorgelesen habe aus 2. Timotheus 2. Der geht nämlich noch weiter, der Satz. Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern freundlich gegen alle sein, fähig zu lehren und Böses zu ertragen, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Das war die Art der Kommunikation von Paulus und Barnabas, die nicht nachgegeben haben und doch dabei nicht hart wurden im Sinne von schroff oder kalt oder unbarmherzig. Sie haben gekämpft. Das steht in Galater 2, aus dem ich schon zitiert habe. Das ist, wie gesagt, die Parallelstelle dazu, wo beschrieben ist, dass Paulus nach Jerusalem reist und da steht in Vers 4, das nämlich wollten einige falsche Brüder, die sich eingedrängt und nebenher eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben. Also was wollten die? Die wollten, dass man sich noch beschneiden lassen muss. Das war genau diese Aussage der Judäer, Christen aus Judäa, die nach Antiochia kamen. Die kamen jetzt dahin und haben etwas verlangt. Sie wollten, also die falschen Brüder, sie wollten die Freiheit auskundschaften, die wir in Christus Jesus haben, um uns dadurch wieder zu knechten. Aber dann schreibt Paulus, denen gaben wir nicht eine Stunde nach, uns ihnen unterzuordnen. Warum? Damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Also, Streit ist nichts, was wir ja ausüben sollen, wo wir uns danach ausrichten sollten. Aber wenn es um so etwas Entscheidendes geht, so wie hier, um die Wahrheit des Evangeliums und so wie in Apostelgeschichte 15 beschrieben ist, wo die Christen kommen und sagen, ihr müsst jetzt nicht nur glauben, sondern ihr müsst euch auf jeden Fall auch noch beschneiden lassen, ihr müsst das Gesetz halten, dann ist es sowas Grundlegendes, wo man nicht einfach sagen kann, ja, das lassen wir jetzt mal, das ertragen wir schon. Nein, da soll man schon dagegen gehen und das auch auf jeden Fall zurechtweisen, aber, wie in 2. Timotheus 2 steht, mit Sanftmut. Nicht mit einem eskalierenden Streit, sondern indem man bei der Sache fest bleibt, aber in der Art und Weise sanftmütig bleibt. Sie haben gekämpft, Paulus und Barnabas, haben inhaltlich nicht nachgegeben. Aber sie haben letztendlich dann auch nicht, ja, vielleicht nicht sie selber nur, sondern auch vor allen Dingen die Christen aus Antiochia, dann eine Überlegung angestellt, um das ganze Problem vielleicht zu lösen, ist es in dem Fall schlau, sich Hilfe zu holen, andere zur Unterstützung zu suchen und haben deswegen diese Geschwister nach Jerusalem geschickt, um das Ganze dort klären zu lassen. Und das ist vielleicht auch eine Anwendung auch für uns, dass wir, wenn wir Streit haben oder wenn wir Dinge haben, die wir unterschiedlich sehen, dass wir einerseits immer dem anderen sanftmütig begegnen. Und wenn es vielleicht auch so ist, dass wir inhaltlich den Eindruck haben, wir sind auf dem richtigen Weg, dass wir den anderen nicht fertig machen, dass wir liebevoll trotzdem miteinander umgehen. Und wenn wir merken, das verrennt sich irgendwie und es wird keine Lösung möglich sein, dass wir uns Hilfe holen, dass wir andere fragen, dass wir vielleicht auch, wenn es hier in der Gemeinde ein Problem ist, vielleicht auch an eine andere Gemeinde herantreten und Hilfe suchen. Entscheidende Aussage hier in dem Kapitel 15 ist sicherlich der Vers 11, die grundlegende Situation, die nochmal ganz, ganz deutlich herausgestellt wird. Und das ist vielleicht, wo meine Aussage dahingehend zu erklären, warum ist Wortwechsel nicht immer schlecht? Dieser Wortwechsel, der da entstanden ist in Antiochia, der hat etwas aufgewühlt, der hat etwas herausgebracht, nämlich hat ganz klar nochmal ein demonstratives Zeugnis dafür produziert, dass der Glaube eben nicht aus Werken geschieht, sondern aus Gnade und dass wir aus Glaube gerettet sind und dass die Rettung eben allein aus Gnade und allein aus Glaube geschieht. In Apostelgeschichte 15, Vers 11, denke ich, eine Schlüsselstelle von diesem Kapitel, da sagt der Petrus: Wir aber glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet zu werden, genauso wie auch sie. Und bestätigt in Epheser 2, Vers 8, da steht: Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Diese Botschaft wird ausgehend von dem Streit und von dem Wortwechsel ausgelöst. Das heißt, ich will damit nicht sagen, dass Streit gut ist und ich will auch nicht sagen, dass wir uns danach streben und ausrichten sollen, aber es ist wunderbar, wie Gott wirkt und wie er letztendlich auch aus diesem Wortwechsel dann diese Botschaft bringt. Was können wir aus diesem Kapitel lernen über Kommunikation? Eines ist mir aufgefallen: Dieser Paulus und der Barnabas, die werden jetzt beauftragt, mit ein paar anderen nach Jerusalem zu gehen. Aus diesem Streit heraus kriegen die den Auftrag: 700 Kilometer, Jerusalem ist euer Ziel, ihr habt das zu klären. Und mich hat das sehr beeindruckt, dieser kleine Nebensatz, der dann da steht in Vers 3. Sie wurden von der Gemeinde geleitet und reisten durch Phönizien und Samarien und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen und machten allen Brüdern große Freude. Stell dir die Situation vor, du hast so ein richtiges Streitgespräch, so eine richtig katastrophale Stimmung und jetzt kriegst du dann einen Auftrag: So, jetzt gehst du da mal da und da hin, musst ein paar Stunden Auto fahren oder irgendwo hin und du klärst das jetzt. Wie bist du dann unterwegs? Ich könnte mir vorstellen, das beschäftigt mich, das arbeitet in mir, ich ärgere mich über den oder die und das geht noch ratter, ratter, ratter und Und dann habe ich da so einen Tunnelblick und muss dahin und das will ich auch erledigt haben. Der Paulus und der Barnabas, die sind auf dem Weg durch diese Gegenden, Phönizien, Samarien gezogen, haben Menschen getroffen und haben ihnen einfach große Freude gemacht, weil sie berichtet haben, was Gott getan hat. Und das ist was, ja, was ich auch letztendlich von denen aus dieser Zeit über Kommunikation lernen will. Wenn ich mit irgendeinem Problem belastet bin, nicht einfach nur noch mit dem Tunnelblick durch alle durchzugehen und nichts mehr wahrzunehmen, sondern im Gegenteil auch meine Umgebung trotzdem wahrzunehmen und da für Kommunikation offen zu sein, Gespräche zuzulassen und nicht, weil irgendwas mein Herz quält oder ich mit irgendwas beschäftigt bin, dieses Problem an alle anderen weiterzugeben oder so zu tun, als wäre ich wirklich nicht mehr da, nicht mehr ansprechbar. Eine Herausforderung sicherlich für jeden von uns, aber das ist mir da aufgefallen. Eine weitere Sache, die mir im Hinblick auf Kommunikation aufgefallen ist, ist, wie gehen wir in der Gemeinde mit Fragen, mit Streit, mit Wortwechsel um und wie erfolgt da unsere Kommunikation? Und da hat mich angesprochen dieser Vers 22, wo in Jerusalem eben diese Streitfrage diskutiert wird. Und dann steht in Vers 22, da schien es den Aposteln und Ältesten mit der ganzen Gemeinde gut, aus ihrer Mitte Männer zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Also, die Ältesten und Apostel haben diskutiert, sie hatten einen großen Wortwechsel, es gab Gespräche und dann dieses Autoritätswort von dem Petrus. Und ja, dann steht da plötzlich die Apostel und die Ältesten und die ganze Gemeinde fand es gut, die auszusenden. Ja, ist denen das irgendwie plötzlich allen gleichzeitig aufgefallen? Natürlich nicht. Die haben miteinander geredet. Die haben miteinander kommuniziert. Es gab vielleicht auch einige Gespräche. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Aber letztendlich auch da die Aufforderung an mich, an uns, miteinander zu reden, nicht nur über Streitfragen, nicht nur über Dinge, die negativ sind, sondern wirklich einfach uns auszutauschen, teilzunehmen an dem Leben der Geschwister und die ganze Gemeinde mit einzubeziehen in Dinge, die einfach auch entscheidend sind. Nicht über jede Kleinigkeit kann ich und muss ich mit allen in der Gemeinde reden, aber wenn es um entscheidende Dinge geht, ist es wichtig, dass sich die ganze Gemeinde da einbezogen fühlt und damit auch die ganze Gemeinde mitträgt an der Entscheidung. Und da denke ich, können wir auch eine Menge lernen und uns da auch versuchen, neu da wiederzufinden, dass wir als Gemeinde ja da diese Kommunikation und diese Verbindung leben und mit Inhalt füllen, dass das einfach auch Auswirkungen hat hier für Traunreuth und auch für uns als Gemeinde. Aber noch ein entscheidender Punkt für Kommunikation, der vielleicht so für unsere heutige Zeit eher auch vielleicht die Jüngeren dann betrifft, dass wir in der Gefahr stehen oder auch einfach es so praktizieren, unheimlich viel wird nur noch über Kurznachrichten, über Social Media und sonst was kommuniziert. Viele kurze Nachrichten hin und her. Und ja, ich will das damit überhaupt nicht schlecht reden. Und es gibt viele Dinge, die man so sehr gut weitergeben kann. Aber eine entscheidende Lehre, die man ziehen kann aus diesem Kapitel, zumindest wenn es um entscheidende Fragen geht in der Kommunikation, wie haben die das hier gemacht? Die haben beraten, die haben dann entschlossen, jawohl, wir geben euch dies und diesen Informationen. Und jetzt steht hier dann in Vers 23 bis Vers 29 dieser ganze Brief wirklich wortwörtlich abgeschrieben, gedruckt in diesem Kapitel. Und dann kann man sich überlegen, naja, wir haben das ja vorher gelesen und dann kommen manche Wiederholungen, das hätte man sich vielleicht sparen können, das vielleicht auch ein bisschen kürzen können, das wird ja alles nur nochmal erzählt. Warum ist das so? Ich habe gedacht, vielleicht ist es genau deswegen so, um das klarzumachen, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir Kurznachrichten schreiben oder irgendwie kurz mal uns austauschen oder von mir aus auch einen langen Brief schreiben, sondern dass es wichtig ist, diese Kommunikationswege zu nutzen, in entscheidenden Dingen nicht nur zu schreiben, sondern auch zu reden. Und das ist die Situation hier. Die haben den Brief geschrieben, den haben die überbracht, aber sie haben nicht nur Paulus und Barnabas geschickt, sondern sie haben auch noch aus Jerusalem den Judas mit Namen Barsabas und den Silas mitgeschickt, dass die das auch noch mal bestätigen und bezeugen. Jawohl, genau so sehen wir das. Das heißt, es war so entscheidend für sie, dass sie da nicht nur einen Brief hinschicken und sagen, passt schon, könnt ihr nachlesen, da findet ihr das alles, sondern sie wollten es mit persönlichen Worten bezeugen und nicht nur Paulus und Barnabas, die ja von Antiochia kamen, sondern noch zusätzlich zwei, die das Gleiche nochmal sagen. Und das haben wir gelesen, dass sie mit vielen Worten in Vers 27, so haben wir Judas und Silas gesandt, die auch mit Worten dasselbe berichten werden. Also das heißt, sie haben das bestätigt in persönlichem Gespräch. Und das ist letztendlich was, ja, was vielleicht auch nochmal wichtig ist, wenn wir über Kommunikation reden oder über Dinge, die entscheidend sind in unserem Leben, dass wir uns das bewusst machen. Es fällt sicherlich leichter, wenn ich in einem Konflikt bin, jemandem kurz eine Nachricht zu schreiben oder einen Brief, kurz irgendwie, ja, das finde ich blöd und so, und schicke dem das. Und dann, aber wenn ich dem in die Augen schauen muss dabei, das ist schon nochmal was anderes. Und so ist es, denke ich, wichtig, auch in der Kommunikation, dass wir da, ja, lernen, beziehungsweise da uns auch besinnen, dass es nicht dazu verkommen kann, dass wir nur noch kurze Nachrichten schreiben und meinen, dass wir damit in unserer Gemeinschaft und in unserer Kommunikation weit kommen, sondern dass wir uns das bewusst machen, das, was wir den anderen schreiben, vielleicht auch persönlich mal sagen im persönlichen Gespräch, aber natürlich vor allen Dingen, und das war hier die entscheidende Situation, wenn es um grundlegende Dinge geht, die Lehre und ihr Lehre betreffen. Und was ist die Folge von dieser Kommunikation und was ist die Folge von dieser Situation? Und das finde ich so schön, eigentlich auch am Schluss, was wir gelesen haben, dass trotz Wortwechsel und dieser Streitsituation letztendlich das dann dazu führt, dass einerseits die Gemeinde einmütig etwas beschließt, und dann auch am Schluss, als wir gelesen haben, dass in Vers 31, als sie die Geschwister in Antiochia den Brief gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Also Trost und dann auch noch in Vers 33, als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln entlassen. Das heißt, Frieden ist dadurch entstanden, weil es einfach ja, ein tröstendes Wort war, natürlich tröstlich. Ich meine, das waren die Menschen in Antiochia, die Christen, die Heidenchristen, die waren verunsichert durch diese komische Lehre und sicherlich auch menschlich verständlich, dass die Männer sich da getröstet gefühlt haben, dass jetzt niemand mehr an ihrem Zipfel rumschneiden muss und sonst was, wenn sie beschnitten werden müssen. Das hat sie sicherlich auch getröstet, aber mehr natürlich noch das, dass es einfach wirklich bestätigt wurde. Wir sind aus Glauben gerettet und es gibt nichts zusätzlich, was wir jetzt noch erfüllen müssen. Insofern Kommunikation, die aus Streit oder auch im Streit geführt wird, aber dann das Ziel hat, zu trösten und Frieden zu stiften. Ganz kurz nochmal die drei Punkte zusammengefasst. Wir haben heute ein bisschen uns Gedanken gemacht über deine und meine Theologie. Deine Erziehung und Vergangenheit hat Auswirkungen auf deine persönliche Theologie, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir alle unterschiedlich geprägt sind und alle unterschiedlich auch Vergangenheiten haben und dass nicht irgendwie den anderen so biegen wollen, wie wir ihn gerne hätten oder Dinge so zu sehen hat und zu machen hat, wie wir das uns für richtig empfinden, sondern dass wir das wahrnehmen und auch stehen lassen, aber dass wir auch in der anderen Weise uns helfen, gegenseitig nicht uns auf unsere Prägungen und Traditionen zu stützen, sondern auf das, was wir aus der Bibel wissen. Und dass wir wirklich Bibelwissen ansammeln und uns darin gegenseitig auch ermutigen und immer wieder herausfordern, wirklich die Bibel zu lesen und für Gottes Wort zu nehmen, ernst zu nehmen und auch daran zu glauben, dass die Heilige Schrift da in der Lage ist, uns fähig zu machen, alle Anforderungen gewachsen zu sein und durch sie dafür ausgerüstet zu sein, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und dass wir lernen mit von den Aposteln und von der Gemeinde in Jerusalem, wie wir miteinander kommunizieren, dass wir miteinander reden, dass wir es ja auch manchmal vielleicht in Streitsituationen nicht eskalieren lassen, sondern uns Hilfe holen, aber auch trotz allem Streit immer wieder sanftmütig miteinander umgehen und eben auch die Möglichkeiten nutzen, die wir haben, nicht nur einen Brief zu schreiben, sondern miteinander zu reden, miteinander auszutauschen, Zeit zu verbringen und das Ganze wirklich auch verarbeiten zu können. Amen.